Vor einiger Zeit bin ich über die Textstelle gestoßen in meiner stillen Zeit, in meiner Zeit mit Gott. Und da ist mir Folgendes aufgefallen. Jesus hat nie gelehrt, wie man Wunder macht. Jesus hat nie gelehrt, wie man predigen. Jesus hat auch nie gelehrt, wie man singen soll. Aber was Jesus gelehrt hat, wie man beten kann. Ich habe trotzdem Theologie studiert und versucht zu lernen, wie man predigt. Aber sein Herzensanliegen, das war nicht all das. Und die Jünger haben gemerkt, eigentlich geht es nicht darum herauszufinden, wie Jesus Wunder gemacht hat, sondern etwas anderes. Nämlich, unser Text fängt an mit Vers 1, der Kontext, da heisst, Jesus ist beten gegangen und die Jünger haben ihn gesehen und haben ihn gehört. Und dann sind sie zu Jesus gekommen und gesagt, Jesus, das wollen wir auch. Wir wollen beten. Sie haben verstanden, hinter seinem ganzen Tun, hinter dem Wunder, hinter seinem Predigten steht etwas anderes. Und schau, die Bibel ist im Grunde nur ein einziges Gebetsbuch. Du kannst aufschlagen, wo du willst. Du findest ein Gebet. Weil dort, wo Gott ist, dort geht es um seine Ehre. Und dort findet sich Gebet. Und Jesus sagt drei Sachen zum Gebet mit diesem Text. Er zeigt zuerst, wie man soll beten, die Art und Weise vom Gebet. Dann zeigt er, was das Ziel ist vom Gebet, um was überhaupt Gott, warum wir überhaupt beten sollen. Und schlussendlich scheut er sich nicht davor, den Jüngern zu sagen, was es kostet, wenn sie das haben wollen, was Jesus hatte. Und er fängt an mit der Art und Weise, wie wir beten sollen. Wenn ich den Text zusammenfassen soll, dann sagt Jesus eigentlich Folgendes. Die Art und Weise ist die, fang mutig und konkret an zu beten. Jesus erzählt nämlich Geschichte von einem Nachbarn, wo bei seinem Freund anklopft, mitten in der Nacht, zu der ungelegensten Zeit, und sagt, hey, ich habe einen Besuch bekommen, und tut mir leid, ich bin ausgegangen mit all dem, was ich essen kann. Ich muss dem unbedingt aufgrund von der Gastfreundschaft etwas aufbieten. Hast du mir nicht drei Brot? Und der andere innenführ, es ist im ländlichen Kontext, wo Jesus das erzählt, wo er darauf Bezug nimmt, da hocken alle im gleichen Raum. Wir hatten ein Zimmer im Haus. Und man hat über Nacht alles Vieh mit eingenommen, alle Haustiere, und da hat es immer viel gehabt, es hat richtig gut geschmeckt. Und er sagt, schau, ich habe die Türen schon zugemacht, wir haben schon Sauna, ich will nicht mehr gestört werden. Und dann sagt Jesus, schlussendlich wird er ihm vielleicht nicht geben, weil sein Freund an die Türe klopft, sondern weil der Freund einfach nicht aufhört zu klopfen. Und dann übertreibt das Jesus auf Gott und sagt, schau, Gott störst du nicht. Gott ist viel anders als ein Freund, der in der Nacht schlafen muss. Und mein Gott, ich weiß, von was ich rede, mit drei Kindern, die gerade alle krank waren. Dass man gestört ist, dass man den anderen, auch wenn er Freund ist, am liebsten einfach weg haben. Und er sagt, Gott ist viel grösser. Er schläft nie, er ist nie gestört, auch wenn er immer tausend Engel um sich herum hat. Wie viel mehr wird Gott aus Grosszügigkeit geben, weil er das Universum an Brot zur Verfügung hat, wenn du ihn bittest? Fang mutig und konkret an zu beten. Schau, der Nachbar, der zu seinem Freund kommt, er hat einen Besucher bekommen, einen Gast. Und weißt du, um wie viel Brot er bittet? Um 3 ganze Lieb Brot. Das hat dir damalige Zeit für eine ganze Familie, für eine ganze Woche gelangt. Das war die Wochenration für eine Familie. Er hat nur einen Gast. Er sagt sozusagen, schau, ich will die ganze Woche nicht mehr Brot backen, gib mir gerade 3. Er hat ein mutiges, ein konkretes Gebet zum falschen Zeitpunkt und überdimensioniert. Und Jesus braucht das als Vergleich fürs Gebet und sagt, fang mutig und konkret an zu beten. Das ist die Art und Weise, wie wir beten sollen. Gott ist nicht beleidigt von den grössten Träumen, von den kühnsten Visionen, von den unmöglichsten Gedanken, die du hast und ihm bringst. Er ist beleidigt, sagt Jesus, wenn du nicht mehr kommst mit deinen Visionen, mit deinen Wünschen, mit deinen Anliegen. Ihn stört nicht so sehr. Vielleicht denkst du, ja, aber stört das Gott denn nicht, wenn ich so persönliche Gebet, ganz konkret, ich will 3 Brot formulieren, stört er sich nicht daran? Das Umgekehrte ist der Fall. Gott stört sich daran, wenn du nicht mehr kommst und konkret bittest. Weil weißt du was? Schlussendlich weißt du nicht, wem du Danke sagen sollst. Sollst du Gott Danke sagen oder dem Zufall? Ich möchte das veranschaulichen. Was ist schwieriger zu beten? Zum Morgen aufstehst, halb müde, aber doch, Gott kommt ja mit in den Tag. Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du mir heute Freude schenkst. Was ist schwieriger zu beten? Das oder aufzustehen und zu beten, Vater im Himmel, ich wünsche mir, dass heute mein bester Freund vorbeikommt und mir meine Lieblingstorte vorbeibringt. Unsere Gebete sind manchmal so abstrakt und unkonkret und oberflächlich, dass man schlussendlich eher den Zufall ehrt als Gott. Dass man schlussendlich gar nicht wissen, ja, hat es Gott geschenkt, dass ich Freude habe am heutigen Tag, oder ist einfach gerade meine biochemische Anlage gerade so, dass ich mich heute freue und gut aufgestanden bin. Die Grösse vom Gebet in unserem Leben zeigt uns etwas, wer Gott in deinem Leben ist. Dein Gebetsleben ist eine Art Barometer für wer Gott in deinem Sinn ist. Wie gross Gott ist. Gott ist ein guter Vater, sagt Jesus. Und er gibt, was du bittest. Er gibt, was dein Herzenswunsch ist. Was dein heiliger Wunsch ist. Weil dann kann er seine Grösse zeigen. Dann kann er seine Allmacht erweisen. Dann kann er seine Liebe zum Zug bringen. Dann kann er sich zeigen als der Gott. Und ich habe mich für mich persönlich entschieden, ich will lieber konkret und mutig beten und beschämt werden, als dass ich Gottes Ehre aufs Spiel stelle. Ich will lieber anfangen, unorthodoxe Gebete zu beten, wo Gott vielleicht muss feinjustieren und vielleicht ein bisschen korrigieren, als dass ich nicht mehr bete. Und ich habe einfach bei mir persönlich festgestellt, seit ich das angefangen habe, seit 3 Jahren, ganz konkrete Gebetsanliegen habe, ganz konkrete Gebetsanliegen für unsere Gemeinde, für unsere Gemeindeleitung, habe ich die aufgeschrieben bei mir auf meine Gebetszettel. Und ich habe angefangen, die zu bebeten und umzubeten. Und ich habe gemerkt, seit dem Moment, wie ich erlebe, dass Gott die Gebete hört, ist die Grösse und die Herrlichkeit und Ehre von Gott in meinem Leben gewachsen. Ich habe viel mehr Freude an Gott bekommen. Nicht schlussendlich, weil er das gemacht hat, was ich gebetet habe, sondern weil ich gesehen habe, der Gott meint es gut, weil er mir begegnet ist, weil er seine Grösse gezeigt hat in meinem Leben. Gott liebt unorthodoxe Gebete. Und wir sind manchmal so konditioniert und kanalisiert und sonst noch irgendwie idealisiert, dass wir nicht mehr konkret und mutig beten. Und ich habe gesehen, Daniel, das ist eine Person im Alten Testament, der fasziniert mich. Von Anfang bis ans Ende betet er fast nur. Der betet ein ganzes Kapitel lang durch. Und zwar legt er sich flach auf den Boden, bestäubt sich ständig mit Asche und isst einfach nichts mehr. Weil er von Gott etwas erwartet. Und ich weiss nicht, also wenn ich Gott wäre, würde ich auf den Daniel runterschauen und denke, oh, sieht ja schon noch lustig aus, der Daniel da flach am Boden, mit Staub bestäubt und dann fastet er noch. Gott liebt unorthodoxe Gebete. Ich möchte erklären, wieso. Nicht, weil sie dann vielleicht immer die heiligsten Gebete sind, aber weil sie dann Gebete sind von unserem Herz. Weil dann kommt einmal das raus, was wirklich in unserem Herz ist. Ich merke, je länger man in eine Freikirche oder in eine Kirche geht, je mehr wird das Glaubensherz konditioniert. Man fängt so an zu beten, wie es richtig tönt oder richtig ist. Und man verleugnet sein Herz. Und Gott sagt einmal im Psalm 37, ich will dir geben, was sein Herz wünscht. Gott gibt uns heilige Wünsche ins Herz, aber wir müssen sie rauslassen. Wir müssen sie ihm bringen. Denn wenn wir anfangen, unorthodox zu beten, dann werden wir echt. Und Gott liebt Echtheit. Und Jesus sagt, und dort wird Gott Türen auftun, dort wird er erhören. Wenn Jesus auf das geschaut hätte, was richtig ist, was formal korrekt ist, was orthodox ist, dann hätte er nicht die 12 Schüler ausgewählt, die er ausgewählt hätte, sondern hätte er die Pharisäer berufen als seine besten Nachfolger. Jesus hat sich zu den Ex-Prostituierten gestellt, wo mit in eine Feier eingeplatzt ist und Jesu Füße mit Öl gesalbt haben. Jesus hat sich zu dem Steuereintreiber gestellt, der mit seinem schicken Anzug auf einen Baum geklettert ist, damit er Jesus sieht. Jesus hat sich zu diesen vier Männern gestellt, wo alle um Jesus herum waren, vordrängt haben, weil sie einen kranken Freund hatten, haben sogar sich aufs Dach begeben, haben einfach ein fremdes Dach aufgerissen, aufgegraben und haben ihren Freund Platz vor Jesus runtergelassen mit der Bitte, Jesus heil den Freund. Jesus hat sich zu denen gestellt, wo ihr Herz plötzlich zum Vorschein gekommen ist, wo angefangen haben, bitten und beten. Und Jesus nimmt da einen Nachbar zum Vergleich für dein Gebetsleben, wo kommt mitten in der Nacht und eine unerhörte Bitte macht, wo es doch würde länger, um 2-3 Scheiben Brot zu beten. Wir dürfen wieder mutig anfangen und konkret anfangen zu beten. In 2 Wochen geht es darum, zu gross zu träumen. Das ist dann das Thema der Predigt. Gross träumen. Matthäus 18 wird der Text sein. Und vielleicht wirst du dich fragen, ja, darf ich das überhaupt? Vielleicht hast du auch Angst. Ja, tue ich dann eben nicht falsch beten? Und ich habe gemerkt, Freikirche ist oftmals eine Angstkirche. Man hat einfach Angst, dass man etwas falsch macht. Mir hat die Geschichte mega geholfen. Es sind 2 Mönche unterwegs. Sie machen einen Gebetsspaziergang schweigend, gehen sie nebeneinander her, sie wollen beten, oder? Sie haben ihr Gelübde abgelegt. Nachher kommen sie an einen riesigen Strom, einen Fluss. Es hat keine Brücke und sie müssen den Fluss irgendwie überqueren. Und dann kommen sie so ein bisschen zu einer Stelle, wo das möglich ist. Und dort finden sie eine wunderschöne Frau. Und die Frau steht hoffnungslos an diesem Fluss und sagt, ich muss so unbedingt rüber. Die Mönche schauen sich an und die Frau bittet, könnt ihr mir nicht helfen? Der eine Mönch packt sie, zack, nimmt sie auf die Schulter, schleppt sie durch den Fluss durch, hinführt, stellt er sie wieder ab, zack. Sie bedankt sich mega, er schweigt natürlich, weil er nicht reden darf. Und dann laufen sie schweigend weiter. Und nach einer Stunde sagt der eine Mönch so zum anderen, du, wir haben ein Gelübde abgelegt, dass wir keine Frau werden anfassen. Das war unser Mönchsgelübde. Und du trägst sie auf deiner Schulter. Sagt der andere Mönch, schau, ich habe die Frau wieder am Fluss abgesetzt. Aber du drehst sie scheinbar immer noch um. Manchmal ist es einfach so, dass wir mit Angst geprägt sind. Und dass wir einander immer wieder vorhalten. Ich habe gemerkt, es hat für mich auch Mut gekostet, anfangen konkret und mutig zu beten. Weil ich Angst hatte, ja, was denkt sich Gott echt darüber? Und ich habe gemerkt, er fand das an, fein zu justieren. Die Gebete, die vielleicht eher egoistisch sind, die fängt er an zu korrigieren, zu heiligen Gebeten. Das werden wir in 2 Wochen anschauen. Mir geht es einfach darum, dass ich dich möchte ermutigen, fange konkret und mutig an zu beten. Das ist das, was Jesus da sagt über die Art und Weise des Gebets. Und ich habe mich entschieden, ich bete konkret für Personen, die ich mir wünsche, dass sie da in die Gemeinde kommen. Ich bete für Finanzen, ich bete auch schon für Räumlichkeiten. Ich bete für persönliche Anliegen, ganz konkret. Weil ich lieber will beschämt werden, und dass mich vielleicht ein paar zum Spinner machen und denke, ja, Mathis, du betest wieder für kuriose Dinge, als dass ich Gott beschäme. Ich will lieber seine Ehre sehen, als meine Ehre. Ich habe lieber Angst dafür, dass ich Gottes Ehre verpasse, als dass ich vielleicht beschämt werde. Und das ist das Ziel des Gebets, die Ehre von Gott. Das ist der 2. Punkt, wo Jesus darauf eingeht. Jesus erklärt jetzt das Gleichnis seinen Jüngern. Und er fängt im Vers 9 an und sagt, also, wer jetzt bittet, dem wird gegeben werden. Wer sucht, der wird finden, der wird etwas erleben. Wer aber anklopft, dem wird aufgetan werden. Und jetzt gibt es gewisse, die hören die Stelle immer in dem Sinn, also wenn wir etwas wollen von Gott, dann müssen wir zuerst einfach mal anfangen bitten. Und wenn nichts kommt, dann müssen wir ein bisschen intensiver werden, dann müssen wir ein Gesuch stellen an Gott. Und dann erleben wir vielleicht etwas. Und wenn das einmal noch nicht funktioniert, dann müssen wir irgendwie die Himmelstür finden und anklopfen. Wir müssen immer intensiver werden. Jesus geht es nicht um Intensivität vom Gebet, sondern um Intimität. Jesus will auf etwas ganz anderes raus, mit dem, dass er sagt, bittet. dann wird euch gegeben. Suchen, dann findet. Klopfen da, dann wird euch auftun. Was Jesus will sagen, ist Folgendes. Er sagt, bitt nicht einfach, dass du etwas bekommst. Bitt Gott nicht einfach, dass du etwas brauchst und dann bekommst es wie von einem Kioskverkäufer und dann gehst du wieder und vergisst, dass es überhaupt einen Kiosk gegeben hat. Sondern bitt nicht einfach, dass du etwas bekommst, sondern fang an zu suchen. Und fang nicht nur an zu suchen, dass du etwas erlebst, dass du findest. Ich habe gemerkt, über die Erhörung von meinen Wünschen stehe ich in Gefahr, Gott zu vergessen, wo mir den Wunsch erhört hat. Ich habe 2 Jahre lang, ich bin hier hergekommen und gemerkt, mir sucht einen Kassier. Dann dachte ich, also gut, ich fange an für einen Kassier zu beten. 2 Jahre lang habe ich für einen Kassier gebetet. Ich habe so einige Zettel bei mir, wo ich jeweils durchbete. Und so eins der wichtigsten Zettel, dort habe ich meine Gebetsanliegen für die Gemeinde. Und ich habe zuoberst drauf gesetzt, ich bitte Gott, dass er uns einen Kassier oder Kassiererin, das ist mir egal, schenkt. Und wir haben angefangen zu beten als Gemeindeleitung. Dann haben wir den Eindruck gehabt, das wäre vielleicht eine Person. Wir haben angefragt, das war nicht. Dann haben wir die nächste Person angefragt, das war wieder nichts. Und ich habe 2 Jahre lang weiter gebetet. Und auf einmal, ohne dass wir irgendwo angeklopft haben, ist der Kassierer uns vor die Füße gesetzt worden. Und ich dachte, wow. Meine 2 Jahre intensives Gebet haben sich erhört. Und weißt du, der Eindruck, den das in meinem Herz hinterlässt, ist nach 2 Jahren grandioser gewesen, als wenn ich nur 1 Woche gebetet hätte. Und dann bin ich hingegangen, wieder abknüllen mit meinem Zettel, mit der Gemeindegebetsanliegen, und da ist das oberste Kassier gestanden. Und in der Regel habe ich immer meine Gebetsanliegen, die fertig sind, die erhört sind worden, habe ich durchgestrichen. Und dann habe ich etwas anderes gemacht. Da habe ich vorne einfach ein Häkchen vorne hingesetzt. Und habe gesagt, so lange, wie ich jetzt gebetet habe, so lange will ich jetzt Gott Danke sagen. Weil ich gemerkt habe, über die Erhörung der Gebete kann es passieren, dass ich Gott selber vergesse. Die Gefahr vom Gebet ist die, dass wir plötzlich Gott vergessen. Und ich habe gesagt, ich will weiter. Ich will weitergehen. Denn es geht mir nicht um, dass ich etwas bekomme, sondern dass ich etwas habe, das ich nie mehr verlieren will. Jesus sagt, bitte nicht nur, dass du bekommst. Such nicht nur, dass du ein Erlebnis hast, das du allen kannst erzählen. Und alle denken, wow, genial, will ich auch erleben. Sondern klopf an, damit dir Gott begegnet. Das ist das Ziel vom Gebet. Das Ziel vom Gebet ist nicht, dass du Gebetserhörungen hast, sondern dass Gott persönlich dir Türen auftut. So plötzlich merkst du, Gott selber ist das Beste. Nicht seine Gabe ist das, was ich brauche, sondern seine Größe. Nicht seine Geschenke, sondern seine Schönheit. Ich brauche ihn selber. Er soll mir Türen aufmachen. Türen auftun ist in der Bibel eine Redewendung, die immer wieder vorkommt. Und sie bedeutet, wenn offene Türen sind, du bist willkommen. Ich interessiere mich für dich. Ich möchte mit dir Gemeinschaft haben. Und Jesus verspricht uns da, Gott macht dir Türen auf. Er möchte dir begegnen. Und ich merke, du kannst noch so Christ sein. Wir bleiben meistens auf der ersten oder zweiten Stufe vom Gebet stehen. Schlussendlich lieben wir Gaben von Gott mehr als Gott selber. Ich merke immer wieder, dass ich ihn einfach schnell bitte und eine Erhörung habe, dass ich wieder beruhigt bin. Dass ich irgendwie einfach etwas schnell suche, damit ich es wieder finde und ein Erlebnis habe. Wir sind so egoistisch von unserer Herzensgebetsnatur, dass wir eigentlich nie zu dem vordringen wollen, dass uns Gott begegnen darf. Vom Grundtyp, das sagt die Bibel, ist der Mensch so, dass er eigentlich Gott nur wegen sich selber haben will. Dass es einem ein bisschen besser geht. Dass man gute Schulnoten hat, dass man einen guten Freund bekommt, dass es einem gut geht und so weiter. Und Jesus sagt, das ist eigentlich das Problem. Das ist eigentlich der Grund, wo Gott eigentlich die Türen zumachen würde. Und sagen, okay, also das brauche ich jetzt auch nicht. Dass er mich einfach wegen meiner Gaben wendet. Und dann sagt Jesus, ich selber werde versprechen, dass dir Türen aufgehen zu Gott. Jesus sagt in Johannes 10, ich bin selber Türen zu Gott. Da sagt Jesus etwas Grandioses. Er sagt, Eigentlich ist die Tür zum Mensch von Gott her zu. Weil der Mensch einfach in sich selber verkrümmt ist. Und er will einfach Gott nur, dass Gott etwas gibt. Tragen, Nahrung oder was man braucht. Und Jesus sagt, ich biete dir einen Tausch an. Ich stelle mich vor die Türe und lasse mir die Türe von Gott vor meiner Nase zuknallen. Und du darfst an die Stelle treten, wo die Türe zu Gott offen ist. Das hat Jesus am Kreuz gemacht, wo Jesus gestorben ist. Das Eindrückliche ist, dass Jesus gestorben ist, nicht seine körperlichen Schmerzen. Es haben andere Märtyrer viel länger gelitten als Jesus. Das Eindrückliche am Tod von Jesus ist, dass er dreimal betet am Kreuz. Und das dritte Gebet geht in die Leere. Weil dort betet er, Vater im Himmel, warum hast du mich verlassen? Warum hast du die Türe zugemacht? Wo Jesus am Kreuz den Himmel sucht, da hat er eine verschlossene Türe gefunden. Weil er hat sagen, ich will den Platz mit den Menschen tauschen, damit die Menschen wieder eine offene Tür haben zu Gott. Und ich möchte dir Mut machen, dem Gott zu begegnen und nicht nur etwas von ihm zu bekommen. Weißt du, das ist ein Risiko, das du eingehst. Weil wenn du jemandem begegnest, der kann dir auf die Füße treten. Und das haben wir nicht gern. Und vielleicht mag es sein, dass Gott auch will dir begegnen. Aber dann will er dir nicht nur geben, was du willst, sondern will dir auch sagen, was du wirklich brauchst. Und vor dem haben wir Angst, dass Gott uns plötzlich sagt, hey, das will ich nicht, dass du das machst. Das will ich nicht, was du willst. Wir haben Angst davor, dass Gott unsere Wünsche zerstört, die wir vielleicht haben, oder dass Gott uns reinredet. Aber das ist Gottes Ziel. Er will uns nicht einfach nur beschenken und berieseln mit dem, was wir wollen, sondern will uns begegnen. Er will in unser Leben kommen. Er will das Beste sein an dieser ganzen Geschichte. Das Ziel von Gebeten ist, diese Begegnung mit Gott zu haben. Diese heilige Entzückung. Plötzlich zu merken, jetzt geht die Türen auf. Jetzt ist Gott da. Und vielleicht sagst du, Matthias, super, hast du wieder mal darüber predigt. Genau, das ist gut, das weiß ich. Gott macht mir Türen auf und es ist gut, wieder die Bestätigung zu haben. Weißt du, was mein Wunsch ist? Ist nicht, dass du das wieder weißt, sondern dass du das erlebst. Unser Glaube muss sich verlieblichen. Wenn der Glaube nur ein Kopfglauben ist, dann ist er kein Glaube, weil Gott ist der Schöpfer von unserem menschlichen Dasein, mit dem ganzen Körper. Und wir lesen in der Bibel, dort, wo die Menschen Gott begegnet sind, sagen sie plötzlich, ich bin wie ein Träumender geworden. Es heisst Psalm 34, wo ich Gott gesehen habe, da haben meine Augen angefangen zu leuchten. Da meint man nicht die inneren Augen, wo niemand anders sieht, sondern die physischen Augen. Da sind mir Tränen in die Augen gekommen. Ich wünsche mir, dass du das erlebst und nicht nur weißt, dass Gott dir begegnet, dass er da ist. Gebet ist, dass wenn wir die Augen zutun, dass uns der Himmel aufgeht. Gebet ist wie ein See von der Gegenwart von Gott. Und wir müssen wieder tauchen lernen. Es gibt Leute, die gumpen am Rand eines Sees ein, machen gerade einen Kopfsprung. Es gibt auch noch den Kopfsprung ohne Hände, wo man die Hände auf der Seite hat. Das kann man gut einmal machen. Ich habe es zu Genüge ausprobiert, von 3 Meter, von 5 Meter, bis ich eine Hirnerschütterung hatte. Und Leute gumpen manchmal am Rand vom Gebetssee. Und sie schlagen sich irgendwie wund. Man merkt, komisch, gebe ich lieber auf. Wir müssen in die Mitte vom See eingumpen. Dort werden wir die Tiefe und die Herrlichkeit von Gott finden. Dort werden wir entdecken, wer Gott wirklich ist. Dort werden wir vergessen, was er uns gegeben hat und plötzlich erfahren, dass er sich selber gegeben hat für uns. Und das ist das Letzte, was Jesus sagt, wir müssen tauchen lernen. Es kostet uns etwas, Gebetserfahrungen zu haben. Der Mann, von dem Jesus redet, der hat immens viel gekostet, aber hat das nicht beachtet. Schau mal, der kommt mitten in der Nacht, geht seinen guten Freund aufwecken, geht in Gefahr, noch die ganze Familie und alle Geissen und Hühner, gut, die sind ihm egal gewesen, aufzuwecken. Und er bittet für 3 ganze Liber Brot. Weißt du, was bei ihm auf dem Spiel gestanden ist? Seine Ehre. Und sein Stolz, seine Freundschaft, sogar sein Ruf im ganzen Dorf. Kannst du dir denken, was passiert ist, wo der Freund am Morgen aufsteht und sieht, dass der Nachbar für eine ganze Woche lang Brot hat bestellt? Weil er sich zu faul ist, selber Brot zu machen. Er hat seine Freundschaft aufs Spiel gestellt, dass er zu mitten in der Nacht gekommen ist. Der Ruf vom ganzen Dorf ist auf dem Spiel gestanden. Aber er hat eine Vision gehabt, er hat ein Gebet gehabt. Eine Geschichte geht durch die ganze Predigtserie von 8 Gottesdiensten. Also ich hoffe, dir hat es nicht schon abgelöscht, wo du gehört hast, 8 Gottesdienste über das Gebet. Mein Gott, da sterbe ich, und zwar 8-mal. Eine Geschichte fasziniert mich, und ich werde immer wieder auf die zurückkommen. 100 Jahre vor Jesus hat es einen jüdischen Mann gegeben, der außerhalb von Jerusalem in einem Zelt gelebt hat. Er hat Honi geheissen. Und der Honi, seine Geschichte, ist so bekannt worden im Judentum, dass sie in allen wichtigsten jüdischen Schriften verzeichnet ist. Im Talmud, das ist die wichtigste Schrift neben dem Alten Testament für alle Juden, ist es verzeichnet. Beim grössten jüdischen Schriftsteller, der kurz nach Jesus gelebt hat, beim Josephus, ist sie verzeichnet. Alle haben die Geschichte vom Honi gekannt. Auch Jesus hat die Geschichte gekannt. Und ich frage mich manchmal, hat Jesus auch an den Honi gedacht, den er von dem erzählt? Weil es war 100 Jahre vor Jesus, da war eine grosse Dürre in Jerusalem. Und die Leute haben nicht mehr gewusst, was machen. Kein Wasser mehr gehabt, sie haben Durst gehabt. Jetzt haben sie Wasserwellen, nicht Brot. Und sie haben gewusst, oh, da hat es den Honi. Das ist ein Better. Komm, ich hole den, dass der vielleicht etwas machen kann. Dann haben sie den Honi zu sich geholt. Und haben gesagt, hey Honi, du musst etwas machen. Bett für uns, dass wieder Regen kommt. Und dann hat der Honi seinen Stab genommen, den er immer bei sich hatte, und hat einen Kreis ins Sand gezogen. Und dann hat er sich in den Kreis eingestellt, ist auf die Knie gegangen, hat das Angesicht am Boden gerichtet und die Hände zum Himmel erhoben und hat gesagt, Gott vom Universum, ich schwöre, dass ich nie mehr aus diesem Kreis raus werde gehen, bis du deinen Kindern deine Barmherzigkeit erweisen tust. Weißt du, wie dumm ist der da geknüllt? Ich frage mich, wie viele gedacht haben, oh Honey, jetzt ist der Wind mit dir durchgegangen. Wie lange, mein Gott, musst du da hocken? Und wo die Leute noch das gefragt haben, hat es plötzlich angefangen zu tropfen. Und alle Leute haben angefangen zu johlen und haben zum Himmel geschaut und nicht festgestellt, dass der Honig keine Bewegung gemacht hat. Der Honig ist immer noch auf den Knien, schaut am Boden, die Hände zum Himmel auf und betet weiter. Ich habe dich nicht um solchen Regen gebeten, sondern ich habe um Regen gebeten, wo unsere Brunnen wieder füllt, unsere Zisternen wieder zum Überlaufen bringt, wo unsere Wadis wieder überflutet. Und da ist aus dem Nisle ein Wolkenbruch geworden. Und es heisst im Talmud, die Leute sind davon gerannt, weil sie Angst hatten, eine Sturzflut käme. Es hat Zeugen gehabt, die haben gesagt, dass kein Regentropfen grösser als ein Hühnereisäck war. Und der Honi ist immer noch im Kreis und betet weiter und sagt, ich habe dich auch nicht um den Regen gebeten, sondern ich habe um Regen von deiner Gunst und deiner Gnade und deiner Herrlichkeit gebeten. Und der ist aus dem Wolkenbruch ein Sommerregen geworden. Es hat nicht mehr aufgehört zu regnen. Und diese Geschichte, die hat mir etwas ausgelöst, dass ich angefangen habe, Gebetskreise zu ziehen in meinem Leben. Und es hat sogar ein eigenes Wort habe ich kreiert, dass ich angefangen habe, Sachen zu umbetten. Also nicht umzubetten, sondern umzubetten. Ich habe angefangen, ich bin regelmäßig da in dieser Gemeinde, wenn ihr alle nicht da seid, und dann tue ich die Gemeinde umbetten. Ich laufe da im Kreis um. Ich frage mich manchmal, was die Arbeiter denken, die aussen durchlaufen und mich sehen. Die Storen sind zum Glück unten. Ich umbette das. Nicht, weil es etwas Magisches ist. Ich gehe auch durch die Reihe durch. So. Nicht, weil ich irgendetwas bewege damit, sondern weil es ganz konkret ist. Weil es ein mutiges Gebet ist. Ich fange an, Sachen zu umbetten für die Gemeinde. Und ich sage, das bitte ich, bis Gott es erhört. Ich mache so Gebetskreise. Und ich stelle mir so vor, was würde passieren, wenn aus unseren Sitzungen wieder Gebetstreffen würden. Wenn Verabredungen zum Essen Gebetstermine würden sein in unserer Agenda. Wenn wir anfangen, unsere Agenda zu umbetten. wenn wir vielleicht an den Arbeitsplatz gehen und unsere Mitarbeiter oder unsere Arbeitskollegen umbetten. Wenn wir vielleicht sogar gehen, wenn niemand dort ist und zu den Stühlen gehen und für sie beten. Weißt du was? Das wird etwas auslösen. Nicht, weil es etwas Magisches ist, aber es wird etwas mit dir machen. Weil du physisch den Stuhl anlängst, weil du dort am Ort betest für dein Anliegen, weil es konkret wird, weil es nicht nur etwas ist in deinem Kopf. Was könnte passieren, wenn wir wieder unsere Traktandenliste anfangen zu bebeten? Was kann passieren, wenn du in der Jungschi als Leiterin oder Leiter oder in einem Bereich, wo man dich eigentlich gar nicht sieht und gar nicht weiss, dass man dich braucht in der Gemeinde, wenn du dort fängst an zu beten? Weißt du, Gott ist nicht so wichtig, was deine Begabungen sind, sondern ihm ist mega wichtig, was deine Bebettungen sind. Ihm ist so viel wichtiger, dass du anfängst zu beten in die Jungschi als Leiter. Dass du anfängst zu beten, wenn du in der Technik bist. Dass du im Gottesdienst hockst, nicht denkst, oh mein Gott, heute ist die Predigt wieder, ah, ich habe sie ja vor mir, oder? Darum hat man jetzt so eine grosse Uhr. 35 Minuten gegangen, oh, jetzt hocken wir das ab. Es geht darum, dass wir anfangen zu beten. Nicht nur, dass wir bekommen, sondern dass wir Gottes Grösse erleben dürfen. Dass wir ihn sehen dürfen. Ich möchte mit einer Geschichte schliessen. Der Gypsy Smith war Heilsarmee-Prediger vor 100 Jahren in England. Er ist als Zigeuner aufgewachsen, darum hat man ihm dann nur noch Gypsy gesagt, auf Englisch Zigeuner. Er ist nur im Zelt gross geworden, ist nie in eine Schule gegangen. Dann ist er in eine Freikirche gekommen und ist ausgelacht worden, weil er in die Heilsarmee gegangen ist, in eine Freikirche. Dann hat er angefangen zu predigen. Er ist 45 Mal vor 100 Jahren in die USA gerufen worden, um zu predigen. Das war damals mal außergewöhnlich. Er ist zweimal zum amerikanischen Präsidenten gerufen worden, der ihn um Rat gebeten hat. Und irgendwann haben die Leute wissen, was ist das Geheimnis von seiner Vollmacht. Dann haben sie eine Delegation von Christen geschickt, die sind zum Gypsy gekommen und haben gesagt, Gypsy, was ist dein Geheimnis, dass du so ein grosses Wirkungsfeld hast? Wir wollen das sehen. Dann sagt der Gypsy, da könnt ihr lang suchen, ich könnt wieder heimgehen. Und dann gehen ihr alle eure Zimmerli, schliessen ab, knäulen am Boden und machen mit einer Kreide einen Kreis um euch herum. Und dann betet ihr, dass Gott innerhalb von diesem Kreis mit einer Erweckung anfängt. Schlussendlich fängt es bei uns an. Wir müssen die Sehnsucht wieder haben, dem Gott zu begegnen, dass er uns Türen auftut. Und ich habe eine Vision. Ich träume von dem Tag, wo alle aus dem Fegmännendorf hinknüllen, obwohl man es nicht voneinander weiss, jeder bei sich daheim. Hinknüllen am Bett, im Büro oder sonst irgendwo im Keller, dort, wo man es nicht sieht und sich nicht schämen muss und betet. Das ist meine Vision. Ich träume von einer Gemeinde, wo man nicht weiss, wie gross das sie ist, aber dass sie betet. Ich träume davon, dass wir das wieder wollen, wo wir auf jeder Seite der Bibel sehen. Gebet und Gott fangen nicht in der deutschen Sprache ohne Zufall mit dem gleichen Buchstaben an. Ich bete. Vater im Himmel, ich sehne mich nach dir. Nicht allein, dass all meine Wünsche gehört werden. Die sind manchmal so egoistisch oder so verschroben. Und ich bin dir dankbar, dass sie du korrigieren tust. Aber ich bin dir dankbar, dass ich die Wünsche, die du mir aufs Herz gibst, konkret und mutig formulieren darf. Und dass darüber deine Grösse sichtbar werden darf. Du bist mir so viel wichtiger geworden, so viel lieber geworden mit dem. Und ich möchte, dass wir das erleben dürfen als Gemeinde. Das Gebet das Adrenalin wird von unserem Glauben. Das Gebet unsere Treibkraft wird. Dass das ist, was unsere Gemeinde ausmacht. Dass wir beten, weil du Gottes Türen aufmachst. Amen.